Wir bauen die Community von Insta und Facebook und nur begrenzt die eigene, denn es wird ja nicht jedem angezeigt. Und ich glaube, das ist auch, wenn man sich da unbeliebt macht, das ist wirklich für mich ein ganz großer Schmerz dann auch zu sehen, dass Leute richtig viel investieren und am Ende des Tages nicht von leben können. Ich liebe Social Media, oder das ist die Chance, weil eine echte Person dahinter ist, die ein echtes Gefühl hat und die ich auf ein echtes Konzert einladen kann. Und so habe ich das Gefühl, muss man Gedanken in Worte fassen, damit man sie überhaupt erleben kann. Und der schlimmste Schmerz ist eben der, der unsagbar schwer wiegt, wie das Wort das schon sagt.
Herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für soziale Medien und Digitalität im Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Samuel Harfst. Hallo.
Hallöchen.
Beziehungsweise eigentlich bin ich zu Gast in deinem Studio bei Raketen Records in Hüttenberg.
Ja, genau. Wir sind jetzt hier im Grey Cube. Das ist eine Gemeinschaft von verschiedenen freischaffenden Künstlern. Mein Bruder und ich sind Teil davon.
Seid ihr alle nur Musiker oder verschiedene Künstler hier in diesem Grey Cube, in dem grauen Würfel?
Tatsächlich, weil wir den grau angestrichen haben und dann hat das jemand gesagt, das ist ja jetzt so ein grauer Würfel, haben wir gesagt, das ist eigentlich ein ganz guter Name. Ja, hier sind ganz unterschiedlich begabte Menschen, Schreiber, Musiker, Instrumentalisten, Produzenten und jetzt ganz neu auch ein tierisch guter Grafiker. Ja, uns ist eigentlich nicht wichtig, was die Leute machen, sondern dass sie so eine Liebe zu Kreativität haben im weitesten Sinne und eine gute Stimmung hier verbreiten.
Genau, das wird bestimmt ein wichtiges Thema, die Liebe zu etwas zu haben heute, weil das treibt ja Menschen an, die Kunst machen, aber ich glaube, es treibt auch viele Menschen an, die in der Kirche sind, weil ich glaube, man könnte sonst nicht für die Kirche arbeiten, wenn man das nicht irgendwie ganz von innen heraus mit Liebe tun würde. Zumindest geht es mir so, keine Ahnung. Also mit dir soll es heute gehen um die Musikbranche. Dann um Bewertungen von außen und wie du das schaffst, damit umzugehen, weil das ist auch wenn du jetzt nicht so, Social Media ist glaube ich jetzt nicht dein Ultra-Lieblings-Marketing-Gebiet, aber darüber werden wir auch ein bisschen reden. Aber was es zumindest, denke ich, gemeinsam hat mit Künstler sein oder eine öffentliche Person sein, ist, dass man von außen bewertet wird, wenn man sich da reinstellt mit Inhalten. So, deswegen würde ich gerne mit dir darüber noch ein bisschen reden. Also wie schaffst du es, Dinge weniger persönlich zu nehmen? Und dann soll es natürlich auch darum gehen, wie du von deinem eigenen Glauben erzählst. Du machst das über Musik. Menschen, die unseren Podcast hören, machen es über Social Media. Auch da eine kleine Parallele. Und was natürlich auch wichtig ist für Social Media und ich denke auch in der Musik und auch als Künstler, das Storytelling. Also was ist deine eigene Marke? Was ist deine Geschichte? Was ist das Narrativ? So, das wäre noch eine Frage. Laut Wikipedia, ich sag, wer du bist laut Wikipedia, ein deutscher Sänger, Produzent, Liedermacher und Autor. Das Privileg zu sein, dieses Lied hast du auch zu einem Buch verarbeitet, das so ein bisschen autobiografisch angehaucht ist. Sagt Wikipedia, aber ich habe auch ein bisschen reingelesen, genau, da erzählst du auch so ein paar Geschichten von dir. Und privat bist du vierfacher Papa und lebst in der Nähe von Gießen. Du bist durch Deutschland und Europa als Straßenmusiker getourt und in Australien auch. 2009 bist du mit deiner Band mit Alles Gute zum Alltag in einem MTV-Wettbewerb unter die 10 besten Newcomer gewählt worden. Und dann hast du ein Jahr darauf bist du mit Whitney Houston auf Tour gegangen. Und jetzt habe ich mein Internetwissen über dich verbreitet. Was ist das, was du über dich erzählen würdest, wenn dich jemand fragt, wer du bist?
Ja, da würde ich schon gleich einhaken, weil das schon spannend ist. Das sind natürlich die Sachen, die die meiste Aufmerksamkeit generiert haben, waren nicht die prägendsten Sachen für mich. Für mich würde ich sagen, im Zentrum von allem, die wichtigsten Sachen hast du schon gesagt, also Familie und Freunde, aber sag ich mal von meiner, wenn man das jetzt so sagt, meiner Tätigkeit her, bin ich einfach ein Leser. Ich versuche zwei, aber realistischerweise wird es ein Buch pro Woche zu lesen. Nicht, weil mir Lesen Spaß macht, das klingt jetzt paradox, sondern weil ich einfach ein unglaubliches Interesse daran habe, wie diese Welt funktioniert, Zusammenhänge zu verstehen und wirklich auch Menschen zu verstehen, mein Gegenüber. Das ist nämlich seit frühester Kindheit, weiß ich, dass Menschen für mich ein Riesenfragezeichen war, dass es immer wieder Reaktionen gab, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Das ist, glaube ich, auch erstmal normal. Aber für mich war es eben so, dass mich das, glaube ich, nochmal in einem anderen Level irritiert hat, Reaktionen. Und manchmal, dass man was ganz lieb meint und Leute das falsch verstehen. Und deswegen, das steht eigentlich im Zentrum von allem. Nicht nur ein Wissensdurst, sondern eigentlich ein Gefühlsdurst. Also ich merke, ich finde das Leben so unglaublich intensiv und habe so viele Fragen. Und da gibt es eben immer ein Thema, was mich beschäftigt und wo ich mich gerne noch tiefer reindenken, aber eben, das mir auch ganz wichtig, wirklich reinfühlen möchte. Für mich ist das nämlich nicht eine intellektuelle Sache, wie die meisten Leute denken. Das ist vielleicht das größte Irrtum über Samuel Harfst. Ich bin null intellektuell. Ich bin wirklich emotional getrieben. Und dann sind die tollsten Gedanken eben meistens in Buchform abrufbar. Wenn ich allerdings die Wahl hätte mit einem echten Gespräch mit dem Autor des Buches, würde ich immer das wählen. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen. Die Menschen stehen im Zentrum. Aber da es oft viel leichter ist, das Buch zu lesen, als den Autor zu treffen, gebe ich mich dann sozusagen mit dem Buch zufrieden.
Und weil du gerade gesagt hast, lieber reden mit der Person. Ich glaube, du hörst auch deine Bücher, oder? Kann das sein?
Ich höre mittlerweile auch viel. Einfach, weil ich durch das Schreiben auch die Augen schon so beanspruche, dass ich gemerkt habe, wenn ich dann noch lese, dann fällt es mir oft super schwer, meine eigenen Texte noch zu editieren. Das ist tatsächlich einfach, ich merke so nach 4-5 Stunden, merke ich, fangen die Augen an, wollen sich nicht mehr sozusagen an Buchstaben festhalten.
In unserem Podcast geht es viel so um Sachthemen. Mit dir heute auch, aber es ist trotzdem was sehr Persönliches, weil bei dir Musik und Leben sehr eng zusammenhängen und Arbeit. Wir haben trotzdem so eine Rubrik am Anfang, 7 Fragen, die so ein bisschen persönlicher sind. Und die habe ich auch für dich vorbereitet. Die stelle ich dir jetzt. Auch ja, wenn der Rest des Gesprächs auch relativ persönlich ist.
Das ist gut, aber da muss ich noch einhaken, weil das ist tatsächlich, wenn ich lesen sage, ich habe letztens auch einen Vortrag darüber gehalten, dann wirklich von, ist das mehr ein Prozess des Auflesens, einen Gedanken nicht fallen zu lassen. Das Auserlesene zu sammeln. Aha. Das heißt für mich, ich bin mir natürlich bewusst, dass man mit Lesen das verbindet, aber ich habe das Gefühl, man kann eben ein Buch in der Hand halten und ich habe schon oft mit Leuten geredet und was stand da drin und dann wissen die das eine Woche nicht und dann mag ich die Leute, aber ich habe das Gefühl, das ist eigentlich nicht Lesen. Und dann gibt es Leute, die zum Teil im Urwald sind, wo man die noch nie ein Buch in der Hand haben, aber man hat das Gefühl, denen ist es gelungen, dass erlesene Gedanken sozusagen in ihrem Kopf sind, dass das Sachen nicht in Vergessenheit gehen.
Der das Schritt ist ganz, des ganz Integrierens wichtig. Auch noch, ne?
Ganz das genau. Und wirklich deswegen ist für mich gar kein Unterschied, ob ich ein Hörbuch höre, einer Person zuhöre, sondern das Lesen ist für mich eine Einstellung, immer zu denken, heute kann dir ein unglaublich guter Gedanke begegnen, der so entscheidend ist, dass du ihn nicht gehen lassen willst. Also ich habe da, glaube ich, auch ganz viel Sammler. Ich würde es fast sammeln, auch nur dann würde keiner verstehen, was ich meine. Eigentlich bin ich auch Jäger, aber ich bin auch Sammler, dass ich sage, es gibt Gedanken, die sind mir so kostbar, dass ich sie nie wieder hergeben möchte.
Ich habe mir dich gerade als Magnet vorgestellt, wo du so Sachen anziehst, so Erfahrungen, die dir zufliegen,
ja,
weil du einfach offen dafür bist. Neben dem Lesen oder ein Buch zu lesen, was musst du diese Woche noch erledigen? Unbedingt.
Ich muss noch packen. Es geht für 14 Tage bin ich jetzt unterwegs am Stück. Und da sich gerade das Wetter verändert, wird das eine kleine Herausforderung, weil man nicht weiß, wie warm und wie kalt es wird. Im Hochsommer und im Winter ist es leicht und jetzt in der Übergangsphase. Und sonst tatsächlich immer, sonst glaube ich gar nicht so viel, was ich jetzt parat habe. Jetzt tatsächlich hier den Podcast mit dir aufnehmen, genau. Weil ich merke tatsächlich, wenn ich jetzt zu viele Sachen denke, dann werde ich unfokussiert. Deswegen, aber das eine große ist noch den Koffer packen.
Okay. Zweite Frage. Tanzen oder nur zugucken?
Ich liebe es zu tanzen, wenn ich wirklich in der Stimmung bin. Ich habe allerdings erst spät angefangen zu tanzen und deswegen habe ich eine unglaubliche Tagesform. Also Musik habe ich so viel gemacht, dass ich sage, selbst wenn ich mal nicht fühle, kann ich relativ viel abrufen oder mich relativ schnell wieder sozusagen in diese musikalische Welt reingeben. Und beim Tanzen ist es so, wenn ich mich gut fühle und ausgelassen bin, dann klappt es sehr gut. Aber sonst gibt es auch Freunde, die sagen, ich sehe aus wie so, so ein Mobile.
Wie ein Mobile?
Ja, was so zusammenhangslos ja, die Einzelteile bewegt.
Aber das Mobile hängt immerhin zusammen. Also.
Ja, genau, tatsächlich. Ja. Also die Körperteile bleiben dann noch dran hängen, aber es ist sozusagen, glaube ich, die wollten mir, glaube ich, sagen, ich müsste die Person nochmal fragen, wenn ich sie richtig verstanden habe, war das, glaube ich, eher, dass es so unvorhersehbar und nicht so bewusst angesteuert. Außer.
Was brauchst du gar nicht?
Krieg. Ist natürlich heftig, aber das kommt mir gerade, das ist wirklich so, braucht man gar nicht.
Also du bist eher so der Typ, der nicht über Sachen nachdenkt, die er nicht braucht, sondern mehr, die er braucht?
Ja.
Also hast du gerade geguckt?
Ja, nein, ich habe tatsächlich, das ist zum Beispiel auch so was ganz, ganz Tolles, obwohl man kann ja nicht mal sagen, die Aborigines sind ja ganz verschiedene Kulturen, aber ich habe letztens einen Vortrag gehört, wie ein Mann, der in einem Stamm groß geworden ist in Australien, wie die Konflikte ausgetragen haben, weil das ist ganz wichtig. Es braucht tatsächlich auch, Konflikte müssen ausgetragen werden, aber ich fand, die haben einen besseren Weg gefunden. Und da ist das so, dass die, wenn die Ältesten den Konflikt mit einem anderen Stamm nicht lösen können, schicken die Frauen ihre Männer mit Stöcken und einem Schild aufeinander los und die Männer wollen gar nicht kämpfen, weil das tut denen natürlich weh. Das heißt, die Frauen stacheln die erstmal an. Pass auf, was seid ihr denn? Ihr müsst euch jetzt mal für unsere Sache stark machen. Und dann geht es aber darum, man haut sich, aber man darf dem anderen nicht ins Gesicht hauen, denn wenn man zum Beispiel jetzt das Auge verletzt oder jemanden arbeitsunfähig macht, muss man diese Person unterstützen. Was eine unglaubliche Arbeit ist. Das heißt, man haut sich wirklich dahin, wo es weh tut, zum Beispiel auf die Arme, und das ist eine echte Kunst, auf die Beine. Und dann sind die Männer richtig in Rage. Und dann braucht es wieder rund dort die Frauen, die dann zurückpfeifen. Und dann fragen die, könnt ihr euch jetzt einigen? Verrückterweise können sich da die Leute plötzlich einigen. Und dann wird zusammen gefeiert. Und wo ich wirklich sage, das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das ist so genial. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt auf nationaler Größe implementieren lässt. Und trotzdem sage ich, da finde ich, da steckt so viel Realismus drin. Denn es ist tatsächlich, hey, es gibt Sachen, da reicht ein Gespräch nicht. Und trotzdem Wahnsinn, wo man sagt, was für ein Schatz, wenn einem das gelingen würde, zu sagen, hier, wir sind so wütend über was, wir schlagen uns auch, aber wir verletzen den anderen, wir machen ihn nicht erwerbsunfähig.
Mit wem übst du das jetzt, mit deinem Bruder erstmal?
Nein, aber einfach nur, wo ich sage...
Das wäre doch mal was, oder? Zum Testen.
Ja, genau. Nein, aber wo ich einfach nur sage, das ist eben das, auch als Beispiel für diese unglaubliche Weisheit und dass eben Leute, die, wo wir zum Teil denken, die leben primitiv, eine Art entdeckt haben, Konflikte auszutragen, wo man sich am gleichen Tag schlagen kann und abends zusammen feiert.
Ah, naja, ich denke ja gar nicht, dass sie so primitiv leben. Ich habe ja so ein tolles
Buch gelesen. Bin ich froh. Das geht mir übrigens auch so.
Genau, also, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Digital oder analog?
Auf jeden Fall analog.
Vervollständige den Satz: Mein Gott ist wie?
Unaussprechlich.
Was wären Stand heute deine letzten Worte in deinem Leben?
Unaussprechlich.
Komm, denk dir was anderes.
Nein, weil das ja das letzte Wort gewesen wäre. Ach so, die letzten Worte, die ich hinterlassen will. Ach so. Okay. Wir ist eins. Also, ja. Also,
wir ist eins?
Das ist für mich... Das schönste Lebensgefühl ist ich bin gar kein riesen Schiller-Fan, aber wahrscheinlich einer der bekanntesten Texte ist ja sozusagen aus Ode an die Freude, diese Passage, wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib gefunden, Stimme in den Jubel ein. Und jetzt dieser Satz, wer nur eine einzige Seele sein nennt auf dem Erdenrund. Und wem all dies nie gegeben, Wein stehle sich aus diesem Bund. alte Sprache, aber wo ich das Gefühl habe, da kriege ich wirklich Pipi in die Augen, weil ich sage, dieses Gefühl, so mit einer anderen Seele zu verschmelzen, dass es man sie sein eigen nennt oder dass man nicht mehr unterscheiden kann, wo ich selber anfange und der andere aufhört. Und eben auch dieses, und wer das nicht kennt, weinen stehle sich aus diesem Bund, weil ich das Gefühl habe, wer das einmal erfahren hat, eine Verbundenheit, wo man gar nicht mehr zwischen sich und dem anderen unterscheiden kann. Das ist so elementar und für mich das allerelementarste Lebensgefühl, dass ich auch verstehen kann, dass man sagt, wem das nicht gegeben ist, muss ich weinend herausstehlen aus diesem Bund. Weil er meiner Meinung nach das Allerschönste, was man hier erleben kann, auf diesem Planeten nicht erlebt hat.
Die Liebe.
Die Liebe, ja.
Wir sind eins, waren die letzten Worte.
Wir ist eins.
Wir ist eins. Wir ist gleich eins. Ein bisschen Mathe dabei.
Ja, weil es tatsächlich dieses, das eben...
Ich habe es gleich größer gedacht, mit um Natur und allem. Also ich war gleich so auf der
globalen Ebene. Nur, ich meine nur, das ist der Singular. Das ist eben, dass wir zu einem wird. Das steckt für mich nur in der Formulierung drin.
Ah, okay, ja, deswegen das sind auch rausgenommen. Ja, schön.
Genau, das verstehe ich damit. Das ist einfach nur ein Satz, der mir damit hilft, diesen Gedanken zusammenzufassen, weil es eigentlich widersprüchlich klingt. Aber Meister Eckhart hat so schön gesagt, wenn der Tropfen ins Wasser fällt, wird er das Meer. Das Meer ist eben ein großer Tropfen.
Schlagermusik ist für mich.
Noch ein Buch mit 7 Siegeln. Also es gibt tatsächlich überall ganz, ganz tolle Musik. Aber das ist, glaube ich, so ein Lebensgefühl, was mir vergleichsweise schwer fällt. Ich muss allerdings auch sagen, wenn man dann mit Leuten Zeit verbringt, die voll in dieser Schlagerwelt ist, dann kann ich mich auch mal anstecken lassen. Aber es ist wahrscheinlich ein Genre, was ich nicht viel höre. Aber auch dort gibt es unglaublich gute Musiker und großes Handwerk. Aber es ist einfach, ich muss da einfach schmunzeln. Vielleicht macht das die Musik auch so schön. Also vielleicht ist genau das, dass man sich nicht so ernst nimmt, schon das Schöne daran.
Ja, ich habe vor zig Jahren mal so eine Statistik gelesen, weiß ich nicht, von der Schlagerindustrie beauftragt, dass Menschen, die Schlagermusik hören, durchschnittlich glücklicher sind als die anderen, die das nicht hören.
Ja, würde ich aber glauben auch. Weil ich glaube, wenn man sich darauf einlassen kann, also das meine ich auch wirklich ohne jede Häme, ich glaube schon, dass das ein Schlagmenschen vielleicht ganz bewusst ist, der tatsächlich sich nicht so ernst nimmt und tatsächlich gesellig ist das ja wirklich, das muss man schon sagen. Also ich finde das auch manchmal verrückt, gerade im Dorf oder wenn man irgendwo ist, Leute, die doch sehr steif sind und dann sitzen die plötzlich im Zelt mit einem Bierchen und werden ganz gesellig von daher.
Und es ist auch einfach und gibt Orientierung, ne? Eigentlich wären wir jetzt schon beim Thema Storytelling. Weil das ist ja in so einer krass komplexen Welt auch eine Kunst, sich aufs Einfache zu reduzieren und aber auch wahrscheinlich eine Sehnsucht von Menschen ist ja immer, irgendwie Orientierung zu haben, zu wissen, wer man ist, wer die anderen sind, ne? Wo man ist und wo man steht im Leben. Wahrscheinlich ist auch so ein bisschen, steckt es dann da drin.
Ja.
Möglicherweise. Okay. Ein Podcast über die Philosophie der Schlagermusik.
Ja, das würde ich schon sagen, da würde es noch andere Genres geben, wo ich denke, dass das Storytelling noch ein bisschen höheren Stellenwert hat. Aber tatsächlich muss man, du hast schon auch recht, dass Udo Jürgens hat das so schön gesagt. Es muss wahr sein und es muss klar sein. Ich persönlich würde in aller Bescheidenheit noch sagen, und es muss nah sein, für mich ganz persönlich, aber ich finde, er hat das sehr schön zusammen gefasst und ich glaube, deswegen hat er auch so tolle Schlager geschrieben.
Ich fände es, glaube ich, schöner, wenn man sagen würde, es muss nah sein und es muss klar sein, weil der Wahrheitsbegriff immer so ein Ding ist. Ne? Mhm. Also wenn es eine Beanspruchung ist, so eine grundsätzliche Wahrheit, dann fände ich es nicht so cool. Aber wenn es darum geht, es ist meine Wahrheit, deswegen finde ich das Wort nah ganz schön. Dankeschön, das waren deine 7 Fragen. Du hast mal erzählt, dass du beim allerersten Mal Musik machen nur für Gott gespielt hast. Und dann ist Folgendes passiert. Du hast für andere Musik gemacht und die haben dich bewertet.
Genau, also dazu muss man sagen, das war nicht das erste Mal Musik machen. Das nicht, aber ich weiß noch, das erste wirklich Samuel Harfst-Konzert. Also da muss man schon davor sagen, das waren einfach die Lieder, die ich geschrieben hatte. Und anderen Besetzungen, in denen ich gespielt habe, die haben gesagt, keinen Bock auf die Lieder. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich da einfach ein Solo-Projekt draus, weil ich die Lieder doch mochte. Und weil ich ja auch gar keine Anfragen hatte, habe ich dann tatsächlich Soundcheck gemacht im Jugendkreisraum und dann da ein Konzert gespielt. Das waren die ersten Konzerte, die ich gespielt habe. Aber auch richtig mit Soundcheck, das alles so hergerichtet. Genau, das war... Und dann war das verrückt, genau, das habe ich mal erzählt, dass es dann Intimität und dieses Gefühl, ganz sicher zu sein, auf die Bühne mitgenommen habe und man sich so richtig geöffnet hat. Und dann war das eben heftig, dann zu merken, dass das Feedback danach so einprasselt. Und ich war da ja auch noch nicht so alt, ich war da glaube ich 17, 18 und das weiß noch so ein Mann, der dann kam, ja, den Chorus hast du aber ganz schön oft gesungen, ne? Und wurde das war noch gleich der Erste, weil die sind ja auch die Leute, die haben es ja oft ganz eilig. Genau, und dann ist total, aber das ist bis heute tatsächlich ein Balanceakt, verletzlich zu bleiben und trotzdem auch zu sagen, nicht sein Herz zu verschließen und trotzdem auch, um das jetzt ganz schwer in Worte zu fassen, sich auch gefasst drauf zu machen, dass es Leute gibt, die es nicht gut mit einem meinen. Und zum Beispiel auf der Bühne versuche ich das aufzumachen. Ja, eigentlich jetzt, wo ich erzähle, ist es Bullshit. Ich kann das bis heute noch nicht. Also bis heute trifft mich das noch ganz krass, wenn Leute so unsensibel direkt nach dem Konzert sprechen. Aber genau das, weil ich da in einer Welt bin. Und das war für mich Musik schon immer. Das ist mehr als ein Wohnzimmer. Das ist noch das Wohnzimmer in mir selber drin. Und an dem Tag, wo ich das auch nicht mehr, diese Musik mache, dann wechsle ich meinen Job und mache das wieder einfach nur für mich. Und ich glaube, das ist eben nach einem Konzert, bin ich noch wie in dieser Welt drin. Und deswegen für Feedback sehr, sehr, es wirkt besonders stark. Aber das muss man eben auch sagen, ich habe so nette Hörer. Das sind wirklich, würde wirklich sagen, unübertrieben 999 von 1000 sind gut. Aber man merkt sich ja paradoxerweise manchmal die. Und ich glaube auch, weil das so früh war und nach dem ersten Konzert war das dann irgendwie so krass. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht mit 17, wie oft ich einen Chorus wiederhole. Und es war jetzt auch nicht, dass ich den 32 Mal gespielt habe, aber wahrscheinlich nicht nur zweimal. Es kann schon sein, dass ich den 3 oder sogar unerhörterweise vielleicht sogar 4-mal gespielt habe.
Okay, fiel das jetzt schon unter die Rubrik halbwegs konstruktive Kritik? Oder war das schon persönlich, weil er schnell weg musste? Wie hast du das aufgenommen?
Nein, es ist ja wirklich die Art und Weise. Ich muss sagen, ich verdanke ganz viel. Ich weiß noch einen Mann, dem müsste ich eigentlich, wenn ich ihn heute sehe, danken. Ich bin ja immer noch jemand, der nuschelt, aber der dann wirklich mir nochmal ganz deutlich gesagt hat, du schreibst so schöne Texte, ich habe jemanden mitgenommen und man konnte nichts verstehen, weil du so nuschelst. Und das ist wirklich so ganz traurig, weil die Leute nicht das verstehen. Und er hat mir das aber so mit so einer Eindringlichkeit gesagt, aber liebevoll, dass mich das getroffen hat, aber sehr gut. Also deswegen, ich bitte sogar darum, dass man eben auch sagt, die besser funktionieren. Aber wie sagen die Asiaten, wie man etwas sagt, ist entscheidender als was man sagt. Und das glaube ich mittlerweile auch.
Mhm. Ja.
Ja, und auch da, dass man mich nicht falsch versteht, es kann sehr direkt sein, man muss das nicht sugarcoaten, also man muss das nicht sozusagen süßlich machen, aber ich glaube, man hat, oder ich habe zumindest sehr feine Antennen, woher der Wind weht.
Okay, und ist dir jetzt auch schon passiert, dass du Kritik bekommen hast, die richtig, also kein nicht mehr konstruktiv war?
Ja, genau. Und mittlerweile würde ich sagen, ist es auch was, ich glaube, es hat auch was mit Erwachsenwerden zu tun oder für mich persönlich, dass ich merke, da sind wir vielleicht auch schon im Thema, dass ich besser werde, auch wenn ich das ja eben schon gesagt habe, dass mich Sachen immer noch sehr treffen können. Ich bin besser da drin geworden, auch in Leuten, die einfach unflätig sind, das verletzte Kind zu sehen. Also ganz realistisch, der Gedanke, der hält dann 2 Minuten lang an und dann rege ich mich doch wieder über Leute auf. Aber im Grunde genommen weiß ich schon, dass ein Kommentar viel mehr über den Kommentator sagt, also über die Person, die es mir sagt, als über den Kommentierten in dem Fall ich. Und das gilt für meine Kommentare über andere übrigens auch.
Okay, welche Rolle spielt Feedback in deiner Entwicklung?
Im besten Sinne ist es tatsächlich so, dass man ganz viel gibt und etwas zurückbekommt. Also im wahrsten Sinne des Wortes ist Feedback, da wären wir wieder bei dem Thema von eben, was unglaublich schön ist. Ich sage, das sind auch die Schreibsessions und die Menschen, mit denen ich am liebsten arbeite, sage ich immer, sind die, wo man am Ende des Tages beide sich beieinander bedanken wollen. Einfach, weil es so unglaublich schön ist. Und dann sagen Leute ja ganz oft, ja, aber es hat mir ja Spaß gemacht. Dann sage ich, umso dankbarer bin ich. Weil was ist denn noch schöner als jemand, der sogar noch gerne gemacht hat? Also genau, deswegen finde ich Feedback ganz, ganz wichtig. Eine Kritik ist ja auch ein ganz anderer Schnack. Da geht es dann ja schon viel auch um die Bewertung oder das Analytische. Und ich glaube, im besten Fall ist es tatsächlich eben Feedback, dass man sagt, du hast mir was gegeben und ich gebe dir was zurück. Und das ist ja unglaublich kostbar, gespiegelt zu werden.
Okay, den wichtigsten Ratschlag jetzt, wenn man was für die HörerInnen mit rausnehmen würde, wäre also A, sieh das verletzte Kind im Kommentator und es sagt mehr über die Person selbst.
Also ich würde sogar sagen, die Kommentare, da muss ich dazu auch sagen, ich lese ihn ganz selten und wenn, dann sind die fast alle positiv. Also da habe ich wahrscheinlich auch
bei
einfach
dir
Glück.
Auf Instagram jetzt.
Ganz genau. Ja, aber ich habe auch, muss man sagen, unglaublich tolle Hörer. Das ist wahrscheinlich auch durch die Straßenmusik so, dass man sich gleich wirklich gesehen hat und auch in der echten Welt kennengelernt hat. Und deswegen, ich habe da einen unfairen Vorteil. Ich habe kaum schlechte Kommentare und wenn, dann habe ich die gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich wüsste gar nicht, ob irgendwas Schlechtes unter YouTube steht oder so.
Du gehst auch nicht so kontrovers raus, ne? Eigentlich.
Nee.
Also du machst, seit du ein Kind bist, Musik und du sagtest mal, dass du früher dachtest, dass jeder Lieder in seinem Kopf hätte, ne? Weil du hattest immer Lieder in deinem Kopf oder Musik. Du bist jetzt selbstständig mit Musik schreiben und produzieren und auftreten. Und war das schon immer dein Wunsch, dass du das machst? Oder wie hast du dir das früher so vorgestellt?
Ja, also Melodien hatte ich schon immer im Kopf. Ich weiß noch ganz genau, wie ich neben meinem Vater im Auto saß und dann immer gefragt habe, kennst du die Melodie? Gibt's die schon? Das war für mich immer die große Frage, weil ich sehr viele Lieder auswendig kannte, allein schon durch die Kirche. Und bei uns gehörte das eigentlich zum guten Ton, dass man die auch ohne Liederbuch alle Strophen auswendig singen konnte. In der Gemeinde, wo ich sehr dankbar für bin, weil man wirklich die Texte gut gelernt hat. Deswegen hatte ich die immer in mir drinne. Und es war allerdings, dass ich in den ersten Bands nicht Sänger war, sondern Gitarrist. Und dann habe ich aber schon manchmal gemerkt, boah, ich hätte die gerne anders interpretiert, die Texte. Und es war wirklich, da trifft das Wort mal sehr gut, Hassliebe. Ich habe mich am Anfang wirklich hinter der Deko versteckt. Also ich weiß es noch, beim ersten Jugendgottesdienst, da war so eine Palme aufgebaut und die haben mir dann gesagt, du kannst nicht dahinter spielen. Und es war, glaube ich, beides. Ich wollte das teilen und trotzdem, die Bühne war wirklich panisch. Also ich konnte gar nicht abrufen, was ich im Proberaum konnte. Und habe mich dann eigentlich erst durch die Straßenmusik damit angefreundet, weil man einfach, es war rein energetisches Thema, also man kann nicht 6 bis 8 Stunden am Stück aufgeregt sein. Das ist so anstrengend. Ich wurde dann irgendwann so müde, dass man dann einfach so saß und so habe ich eigentlich diese Angst abgebaut. Und das hat wirklich Jahre gedauert. Ich weiß noch, nachdem ich schon 3 Jahre Straßenmusik gemacht habe in Darmstadt, da saß dann mein Bruder immer daneben und hat gesagt, sag mal, wie das nächste Lied heißt. Da habe ich kurz hochgeguckt, habe gesagt, das nächste Lied heißt so und habe nach unten geschaut. Ja, genau.
Hast du für dich mal so analysiert, woran das liegt? Also was, zu viel von dir preiszugeben und dann verletzt zu werden oder was ist das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon und es hängt, glaube ich, auch wirklich tatsächlich damit zusammen, wie, glaube ich, bei jedem Mensch, dass wenn man so ein alles, was in der Kindheit passiert, unproportional stark auf jemanden wirkt. Habe ich einen Gedanken gehört von einem Neurowissenschaftler, der sagt, man merkt sich fast ausschließlich Sachen, die überlebenswichtig sind, / die man für überlebenswichtig hält. Das ist wahrscheinlich noch der wichtigere Aspekt. Und für mich war das alles gefühlt Themen von Überleben oder nicht. Also auf der Bühne zu sein, das war wirklich, Todesangst wäre übertrieben, aber es war wirklich nicht nur so ein bisschen eine Angst wie heute, ich bin ein bisschen aufgeregt, sondern das war wirklich das Publikum, das war für mich wie so eine unsichtbare Welle, die auf einen zugerast ist. Ich hatte tatsächlich öfter einen Albtraum, wenn ich Fieber hatte, dass so ganz viele Baumstämme auf mich runterrollen. Und dann bin ich immer aufgewacht. Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber ich vermute fast, dass das wirklich dieses Gefühl war, das ist so eine Übermacht, die auf einen zurollt Und so ist das, ich fühle das immer noch sehr, sehr stark, die Präsenz eines Publikums, und bin mir eben auch bis heute sehr bewusst, dass das ja eben viel mehr Menschen sind. Und es hat sich aber mittlerweile in eine wirklich tiefe Dankbarkeit gewandelt, dass ich einfach sage, Wahnsinn, dass an manchen Abend wirklich mehrere hundert Leute kommen, um zuzuhören. Aber auch da wieder, da kommen wir, wir kommen immer wieder zum Anfang, es ist eben eine Wechselwirkung. Ich könnte jetzt zweimal der gleiche Mensch am gleichen Abend sein und ein anderes Publikum würde mir andere Gedanken entlocken. Und es ist wirklich, dass ich auch ein Lied nicht zweimal gleich spiele. Also ich kann auch immer nur mit Musikern spielen, die auch so im Moment sind und Abläufe, das ist immer ganz süß, wenn dann ich das erste Mal mit Leuten live spiele und die dann zum Teil in die Band kamen und Leute dann gelacht haben. Also Ablauf gibt's nicht, sondern das ist im Moment, man muss sich nicht mal angucken. Oft stehen die ja hinter einem oder zur Seite und man muss sich wirklich wortlos verstehen. Und das ist eine ganz eigene Fähigkeit. Ich sage nicht, dass es die einzigst wichtige ist, aber es gibt Leute, da spielt man ab der ersten Sekunde zusammen und spielt nicht aneinander vorbei. Und ja, das finde ich bis heute ein totales Mysterium. Und das mit der Dankbarkeit meine ich wirklich so. Ich habe letztens, als mich jemand gefragt hat, wie geht's dir, habe ich gesagt, mir geht's so gut wie noch nie zuvor mit der Musik, weil es wieder fast so gut ist wie vor der großen Musikerkrise, aber ich jetzt dankbarer bin als vorher. Das hat mir, glaube ich, noch nie so viel Spaß gemacht, live aufzutreten, weil ich genau nicht mehr diese Angst vorm Auftreten habe, aber eben jetzt weiß, dass es nicht selbstverständlich ist.
Es hört sich so an, als gibst du der Musik einfach ein sehr großes Gewicht, ne? Also ich musste gerade bei den Baumstämmen auch daran denken, weil es ja irgendwie den Grund deiner Existenz berührt. Und vielleicht ist das auch das gewesen, was es so schwer gemacht hat, sich zu öffnen, weil das so mit dir verwoben ist. Also wenn du ja auch sagst, du spielst da und gehst so in Resonanz mit den Leuten und das ist dir so wichtig, weil das dann ja so komplett in dir ist, ne? Und das ist ja...
Ja, und Resonanz hast du eben... was sehr, sehr schön ist, was in der Musik tatsächlich so, natürlich ein großer Begriff ist, man könnte sagen, es ist alles Resonanz. Eine Gitarre, jedes Instrument hat, wenn es nicht eine E-Gitarre ist, einen Resonanzkörper. Und selbst eine E-Gitarre hat ja auch einen Resonanzkörper, das Holz. Und es geht so weit, dass man sagt, es ist sehr gefährlich, eine Gitarre zu kaufen, die man nicht außerhalb eines Zimmers voller Gitarren gespielt hat. Denn da passiert genau das. Wenn man einen Akkord spielt, fangen alle Gitarren um einen herum an zu vibrieren, sodass in so einem Gitarrenraum jede Gitarre viel voller klingt. Genau, und das ist eben aber nicht nur Resonanz, dass ich sozusagen die Musik mache und die schwingen mit mir mit, sondern auch umgekehrt, dass ich das auch aufnehme. Und das macht es für mich einfach unglaublich intensiv, ja. Und das ist eben tatsächlich total schön. Mittlerweile energetisiert mich das auch, weil das nach wie vor so intensiv ist. Ich bin, egal wie wenig ich geschlafen habe, auf der Bühne immer hellwach. Und das ist einfach unglaublich intensiv nach wie vor. Das hat sich zum Glück nie abgenutzt. Manchmal habe ich schon Leute beneidet, die einfach so ein Konzert runterspielen konnten, wenn es mir mal nicht gut ging. Aber mittlerweile würde ich sagen, möchte ich mit denen auch nicht mehr tauschen, weil sich Musik nie abgenutzt hat. Und du hast eben was gesagt mit den Klängen. Der größte Frust in der Musik ist eigentlich zu wissen, ich werde niemals das, was in meinem Kopf ist, aufnehmen können. Weil das sind wirklich, da spielen ja Streicher, das sind ja Hörner, die wirklich gefühlt wirklich wie so über Riesenwälder klingen.
Ja.
Das sind ja wirklich Sound. Und in meiner Welt ist das wirklich wie... Das sind so große Räume, da könnte man gar nicht aufnehmen.
Jedes Medium ist immer nur ein kleines Bild. Ne?
Genau, und dementsprechend ist es aber auch, und das ist wieder dann, das Gegenteil stimmt ja so oft auch, es ist dann wieder verrückt, dass selbst wenn man das vergleichsweise klein aufnimmt, das große Gefühl wieder in der anderen Person stehen kann. Und das ist wirklich, weswegen ich dann Musik auch wieder liebe, dass ich... Wenn ich mit Leuten spreche nach dem Konzert, dann sagen die, und wir reden spezifischen Situationen, hat mich das Lied total umgehauen. Und dann ist das 1:1 die sehr spezifische Situation, in der das Lied entstanden ist. Und es gibt irgendeine mysteriöse Kraft, die es schafft, sozusagen viel mehr als in Noten festgehalten werden kann, zu transportieren. Und da bin ich immer total baff.
Der Funke, der überspringt.
Der Funke, ja. Ja. Ein schönes Wort.
Du hattest vorhin gesagt, große Musikerkrise. Was meintest du damit?
Ach, ich wollte nicht das C-Wort benutzen, aber das meine ich, das war es ja ganz subjektiv. Das hat sehr, sehr viel. Ich hatte in der Zeit des Lockdowns einen Brief geschrieben, den ich nie abgeschickt habe. Aber ich weiß nur noch, dass die erste Zeile war, mein Name ist Samuel Harfst und ich fühle mich meines Gegenübers beraubt. Denn das war genau das, was ich gemerkt habe. Es war wirklich wie ein Raub. Man hat mir mein Gegenüber weggenommen und ich meine das jetzt gar nicht wertend. Ich möchte auch, glaube ich, keiner möchte mehr in die Details gehen, aber trotzdem dieses Gefühl, wo ich erstmal gemerkt habe, genau das Gegenüber. Und dass es für mich wirklich war, man hat einen Teil von mir, den ich nicht sehen konnte. Denn das war das genau, dass ich gemerkt habe, dadurch, dass ich meinen Gegenüber so stark spüre, war auch, selbst wenn ich hier alleine gespielt habe oder gestreamt habe, es war wie, als wäre ein Teil von mir gar nicht da.
Dein Resonanzraum, ne, wo wir gerade waren.
Der Resonanzkörper, ja.
Ja. Wo du ein sehr schönes Album aufgenommen hast in der Zeit.
Das stimmt. Aber auch da, ich musste, es ist erst dann gut geworden, als Leute zugehört haben, weil ich einfach für das Mikro nicht singen kann. Und dann hatten wir 2, 3 Leute, die zugehört haben und dann hat das wieder das ganze Gefühl verändert. Selbst wenn die durch die Scheibe zugeguckt haben, aber einfach das Wissen, dass man für jemand anderen spielt, da habe ich eben ganz anders gespielt. Und ich glaube, das war das Geheimnis von dem Live-Album.
Das Wir ist eins.
Wir ist eins.
Mhm. Und davor war es nur eins ist eins, ne? Das hat irgendwie nicht gereicht. Das Wir muss schon vor der Gleichung stehen.
Mhm.
Seit du Musik machst eigentlich, also Anfang der 2000er kam Napster, diese Musikplattform, wo man einfach File-Sharing machen konnte. Und die großen Plattenlabel hatten nicht mehr so die Hand auf ihre Musik. Ich meine, jetzt habt ihr selbst ein Plattenlabel.
Mhm.
Napster mit dem Teil, ne? Also
genau.
Weil Musik ist so günstig und es ist super schwer für viele Musiker überhaupt zu überleben.
Ja.
Und ein Thema, ich glaube, du hast das große Musikerkrise genannt und es war es ja auch deshalb, weil viele ja auch von ihren Auftritten, glaube ich, mehr leben als von Plattenverkäufen können sie nicht leben oder von.
Das stimmt.
Ne?
Ja. Also. Und es war natürlich eine viel größere Krise, sondern ich wollte nur einen Aspekt damit aufgreifen. Mit der Krise. Ja, man muss dazu sagen, die Musikbranche, das ist so riesig und so weitgehend, also dass auch die Herangehensweisen nichts miteinander zu tun haben. Für mich steht sehr stark dieses wirklich Wort Kunst, also wirklich einer künstlichen Welt, eine künstliche Welt zu erschaffen, bis sie Realität wird. Ich mag das, wie Hilde Dumin das gesagt hat, ich setze meinen Fuß in die Luft, siehe da, sie trug. Also wirklich, dass man sagt, man formuliert einen Gedanken, der sozusagen in einem fast luftleeren Raum, der dann aber Realität wird. Es gibt aber eben auch einfach Musiker, für die das wie Industrieware ist. Also die auch das gar nicht interessiert, die immer sagen, Samu, du hängst jetzt seit 5 Minuten an der Zeile, weiter. Also und es will das auch nicht das eine gegen das andere werten. Jedes hat eben auch seine ganz eigene Belohnung. Dann gibt es Leute, oder es gibt sogar auch Leute, die alles machen, aber es gibt Werbemusik. Es gibt also Leute sozusagen, die nur in einem Studio arbeiten. Dann gibt es natürlich die Schreiber, die kaum einer kennt. Zum Beispiel Max Martin nennt man den bekanntesten Musiker der Welt. Seine Kompositionen haben sich ich weiß nicht, mittlerweile natürlich noch viel mehr, aber damals waren es, glaube ich, doppelt so viel verkauft wie die von den Beatles und den Rolling Stones zusammen und kaum einer kennt ihn, weil er Schreiber ist. Also will sagen, es ist ein unglaublich weites Feld, die Musik. Für mich hat sich sehr viel verändert durch den CD-Verkauf, denn da konnten wir immer Straßenmusik machen und dann auch von leben und auch eine Familie versorgen. Wenn Leute fragen, warum nicht mehr Straßenmusik, dann ist die Antwort relativ einfach, weil man vom Kleingeld einfach keine Familie oder mir es nicht gelingt, eine Familie zu versorgen. Das ist der einzige Grund, warum wir nicht mehr Straßenmusik machen. Es hat sich gleichermaßen sehr viel und sehr wenig verändert. Also der Prozess, das Intime steht für mich immer noch im Zentrum einer Komposition. Wenn ich schreibe, dann gucke ich immer nach diesem echten Funken. Ich scheue mich da auch nicht wahr zu sein. Natürlich in dem Wissen, dass das mit meiner eigenen Wahrnehmung auch zu tun hat. Aber tatsächlich, wie die Musik an den Mann kommt, da merke ich dann schon, das hat sich natürlich schon verändert. Obwohl wir nach wie vor, und das verdanken wir auch zu einem ganz großen Teil unseren Hörern, eine ganz tolle Hörerschaft haben und die über die Konzerte immer noch ganz, ganz viel läuft. Aber es ist natürlich dieser ganze Aspekt Social Media dazugekommen, was noch für mich ein Buch mit 7 Siegeln ist. Ich habe mich allerdings für mich jetzt entschieden, wirklich Sachen, wie man das ja auch sagt, zu teilen, die wirklich passieren. Was ich nicht mehr mache, das haben wir ein Jahr probiert und das hat sich im Nachhinein für mich nicht richtig angefühlt, dass ich extra Sachen kreiere, nur für Social Media. Also ich versuche, oder das ist zumindest mein Anspruch mit wenig Ausnahmen, das, was wirklich passiert, zu teilen.
Sag mal ein Beispiel.
Ja, der Unterschied, ob ich sage, man schneidet mit, wie ich Musik mache. Es gibt zum Beispiel, man kann es das jetzt anhören, in Nicaragua haben wir wirklich Musik gemacht und dann mit einem guten Freund, dem Tim und Tim Himmel, kann man sich mal anschauen, wir haben das zusammen gepostet. Dann ist das echt passiert, wir waren sowieso am Musik machen und dann haben wir das gefilmt. Und dann, das meine ich, das ist für mich das Teilen. Aber einen extra einen Tag rausnehmen, zu sagen, hey, wir treffen uns jetzt mal und tun so, als ob. Mhm. Das ist einfach ein Schritt, der sich für mich nicht richtig anfühlt. Denn es ist eben tatsächlich auch ein Beruf, es ist ein echter Wert. Und wir tun vor allem der Welt gar keinen Gefallen damit, alles kostenlos rauszuhauen. Das Verrückte ist ja gerade auch das Wissen. Gefühlt jeder gute Tipp ist draußen, aber man hat eine ganze Generation so überfahren mit 1 Million guten Tipps, dass mittlerweile das Hauptproblem gar nicht ist, dass das Wissen nicht da ist, sondern dass in dieser Wissensflut die wichtigen Sachen untergehen.
Die Auslese,
ja,
das Auflesen.
Ganz genau. Und zum Beispiel Kafka hat eine schöne Sache gesagt über seinen Vater. Du hast so viele Sachen an mir kritisiert, dass die Sachen, wo du wirklich recht hattest, untergegangen sind. Und das stimmt im Gegenteil eben auch. Es hat jemand diesen Satz gesagt, this generation is overinformated yet underinformed. Und ich finde, das trifft sehr gut. Überinformiert und unterinformiert zugleich. Und deswegen ist, glaube ich, das ganz Entscheidende auch wieder das Maßgeschneiderte. Ich habe in der Zeit, in der ich nicht Konzerte spielen konnte, auch angefangen, mit Leuten mich hinzusetzen und wirklich für sie zu formulieren, ob das eine Vision ist oder auch einen Plan, den Unternehmer, aber auch Privatpersonen machen können. Und merke eben immer wieder, es passiert etwas, wenn etwas maßgeschneidert ist.
Für eine Person.
Gruppe. Und dass das die Mangelware in dieser Zeit ist. Mhm. Weil es würde einen Unterschied machen, glaube ich, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt so eine geile App mit 1 Million vorgefertigten WhatsApp.
Und die könnt ihr alle abonnieren?
Genau, und jetzt schreibt die Person die. Und es passiert ja etwas. Wenn ich die Wahl hätte, hätte ich lieber eine WhatsApp mit einem Rechtschreibfehler. Aber ich weiß, die wurde noch für mich getippt. Und wo die Reise hingeht, ist ganz spannend. Aber das Verrückte ist, bei allem, wo es heutzutage so viele gute Gedanken richtig geht, habe ich das Gefühl, es passiert nach wie vor trotzdem etwas, wenn die Person weiß, sie ist gemeint. Und auch bei Konzerten ist mir das sehr, sehr wichtig und liebe das auch, dass das Publikum das merkt. Es sind nicht zwei Konzerte gleich. Und wenn man in dem Raum ist, dann passiert etwas bei allem, da kann was hochauflösend sein. Und trotzdem jeder, der das weiß, da etwas transportiert sich eben nicht. Und das ist für mich sogar das Elementarste. Und deswegen sage ich, hat sich so viel verändert, dass es so ein Überangebot von Musik gibt. Aber ich habe das Gefühl, deswegen der Grund, warum ich Musik mache, warum ich Live-Musik habe, der transportiert sich nach wie vor noch nicht da. Weil da ist eben, und das ist natürlich auch logisch, aber jeder, der mal in einem Konzertraum war, wo es langsam wärmer wird, wo man noch das Klirren von Gläsern hört und noch ein bisschen den Rotwein riecht und vielleicht gibt es da noch lecker Canapés, dann nehmen das ja alle Sinne wahr. Und ich habe tatsächlich kurz mal meinen Geruchssinn verloren vor ein paar Jahren. Also hatte ich einfach eine heftige Grippe und habe einfach 3-4 Monate nicht gerochen. Und dann habe ich gemerkt, habe ich den Leuten gesagt, das fühlt sich an wie ein YouTube-Video. Und deswegen, das darf man eben nie vergessen, das sind eben einfach nur das Sehen und das Hören, was getriggert wird. Was natürlich, da bin ich mir auch bewusst, ist, das Belohnungssystem springt trotzdem an. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist eine gewisse Entkörperlichung, ne?
Ja, und da ist es ja am sinnlichsten. Also das, oder ich habe das Gefühl, wenn man, das ist ja auch der Unterschied zwischen ins Restaurant gehen, man stellt sich vor, man könnte jetzt per YouTube was bestellen und man würde dann einfach nur das sehen. Und das ist ja mittlerweile nicht mehr absurd, dass das irgendwann gehen wird. Und dann
ja, ich meine, in Computerspielen passiert das ja oder in Online-Spielen, ne? Also du kaufst dir ja Sachen, die du nicht wirklich hast, die du siehst, aber du hast sie dann gekauft und bezahlt. Also so funktionieren ja Roblox und Fortnite und was weiß ich.
Ja, und in der Musik so übrigens auch. Also deswegen Alben, die mir sehr wichtig sind, habe ich nach wie vor gerne auf CDs und auf Schallplatte, weil das andere muss man auch wissen. Man ist dann Musikmieter, das gehört einem auch nicht. Das ist einfach ein Vertrag. Man kann diese Musik seinen Kindern nicht mitgeben. Deswegen finde ich es wichtig, sehr entscheidende Alben eben auch wirklich physisch zu haben, weil nur dann hat man sie. Dann kann man sie abspielen, ohne wenn sonst irgendwann Spotify pleite geht oder so. Das kann man eben nicht an die nächste Generation weitergeben. Und sobald dann was irgendein Musiker, den man mag, und das kann ja auch passieren, rausgenommen wird, dann hat man die Musik eben nicht. Ich glaube, das ist die ganz, ganz große Illusion.
Ja, die Sache ist nur, es ist jetzt nun mal so, wie es ist, ne?
Ja.
Also meine Kinder gehen nicht meine CD-Sammlung durch, so wie ich das bei meinen Eltern gemacht habe und hören die Sachen. Ne? Ich habe die Musik von meinen Eltern dann immer gehört. Du hast vorhin gesagt, maßgeschneidert. Also du findest, um mal nochmal doch zu Social Media, wir mal ein bisschen Social-Media-Bereich, maßgeschneidertes Programm für Menschen. Also
genau, das muss man dazu sagen. Also einmal die Menschen, das finde ich ganz interessant. Wir haben ja nicht besonders viele Follower. Ich glaube, das sind irgendwie 20.000 auf Facebook und 12.000 aus Insta. Aber ich schaue mir tatsächlich sogar, wenn ich die Zeit habe, an, wer das geschaut hat. Und ich kenne fast jedes Gesicht. Das ist das Verrückte. Die meisten bekomme ich dazu, weil ich mit Leuten gesprochen habe. Und dann tauchen die plötzlich auf. Das heißt für mich, das ist ganz, ganz wichtig, nicht, dass ich alles über die weiß, aber ich würde wirklich wetten, dass ich mit über der Hälfte der Leute schon ein Gespräch geführt habe, die da waren. Und das ist ganz wichtig. Ich liebe Social Media oder das ist die Chance, weil eine echte Person dahinter ist, die ein echtes Gefühl hat und die ich auf ein echtes Konzert einladen kann. Und auch da wieder, die ein Lied hören kann, was in die Situation reinspricht. Dieses Prinzip gibt es ja schon, je spezifischer man wird, also auf Englisch heißt, the more specific you get, the more universal it becomes. Also je spezifischer man schreibt, desto universeller ist es paradoxerweise, dass es Leute anspricht. Deswegen will ich ganz deutlich sagen, was bei Social Media wieder zählt, sind die Menschen. Und alles, was ich damit sagen wollte, wir dürfen nicht vergessen, dass es auch eine Illusion ist, dass zum Beispiel in unserem Gehirn Sachen getriggert werden, dass Dopamin und sogar Oxytocin ausgeschüttet wird, weil das Gehirn kaum unterscheiden kann. Ach, ich sehe eine Person von Namen, da werden Sachen im Gehirn getriggert durch die Konditionierung. Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder mit Pavlov. Da werden Sachen in unserem Gehirn getriggert, die eben getriggert werden, wenn mir jemand nah ist. Aber es passieren dann eben doch wesentliche Sachen eben auch nicht. Das würde aber viel zu weit führen. Und was war nochmal die Frage?
Nee, du hast sie eigentlich schon beantwortet. Der Wert von Social Media auch. Also ich finde es schön, wie du das gesagt hast, hinter jedem Account und da stecken ja Menschen dahinter.
Ja.
Also wenn man Social Media benutzt als Follower sammeln, das würde ich auch sagen, das bringt ja nichts.
Also deswegen,
wenn du nicht weißt, wer das ist, es geht ja nicht um die Zahl, die da steht, sondern um die Menschen, die du erreichst. Und wenn du sagst, du kannst sie wiederum in die Konzerte einladen, dann hast du ja sozusagen den Funken, über den wir gesprochen haben, ne? Ist dann zwar über medial vermittelt, aber dann gibt es ja auch eine Chance auf diese Resonanz, um wieder darauf zurückzukommen.
Ganz genau, ja. Ja. Und deswegen finde ich super, dass es das gibt, aber bei mir ist es wirklich eine Sammlung von weitgehend bekannten Menschen.
Noch ein Thema hier in unserem Podcast. Influencer, Christliche. Wir haben ja ein Netzwerk mit christlichen Creatoren. Und ich würde sagen, du bist auch ein musikalischer Influencer, auch zum Thema Glauben. Ich weiß nicht, ob du dir das jetzt selber zuschreiben würdest, aber ich vermute, dass dir das schon auch zugeschrieben wird, weil du ja Gefühle beschreibst, an denen andere anknüpfen können. Also und wie empfindest du dieses Verhältnis zwischen dir und den Menschen, die deine Musik annehmen und interpretieren? Also wir haben jetzt viel über diese Resonanz und diese Beziehung gesprochen. Ne? Ja.
Also für mich ist, mich freut das total, wenn das andere sagen. Ich würde das nie über mich selber sagen. Wie ich freue mich auch, wenn jemand sagt, du bist ein guter Freund, aber würde nie sagen, ich bin echt ein guter Freund. Also und in dem Bild zu bleiben. Für mich ist das, was ich glaube, sehr entscheidend. Ich habe letztens gesagt, wenn ich das aufgliedern würde, das typisch, auch da im Englischen funktioniert es wieder so gut, Intuition und Examination. Das würde ich sagen, sind die Pole, die sich besonders stark in religiösen Erfahrungen im Gegensatz zu wissenschaftlichen Studien sozusagen. Das sind für mich die zwei Pole. Ich behaupte nicht, dass es keinen fließenden Übergang gibt, aber worauf ich hinaus möchte, für
Intuition
mich...
Intuition und Examination,
genau, Glauben ist
also
für mich mehr Intuition. Wirklich,
und das Erforschen.
Genau, und das andere wirklich außerhalb von mir, zu schauen, wie es ist. Und was für mich grundlegende Pole zu sind, und da auch wieder, ich würde nicht behaupten, dass es bei jedem ist, Glaube bedeutet für mich, dass das, wie es in mir ist, sich nach draußen manifestiert. Also, dass ich glaube, zum Beispiel, wenn ich sage, Gott ist mein Versorger, dann erlebe ich, dass durch diesen Glauben, dass der der Versorgung vorausgeht. In meinem, so habe ich das erlebt. Immer wieder. Also, wenn ich über Glaube rede, weil ich wurde ja oft darüber angesprochen und ich bin dann ein, sozusagen jemand, der sich sehr viel Gedanken über einzelne Worte macht, wo ich sagen würde, das bedeutet für mich erstmal Glaube. Geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Nicht schau dir das Land an, in dem du bist. Und auch ganz, ganz wichtig, ich liebe auch Wissenschaft. Das ist für mich, deswegen sage ich, Pole, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und jetzt auf den Glauben zu kommen, ich schaue mir eben sehr stark an, was sind meine Glaubenssätze, was glaube ich. Und dann merke ich, transportiert sich das automatisch. Ich mache allerdings nicht, was viele Leute denken, dass ich jetzt sage, ich schreibe dieses Lied, damit Leute das glauben. Das ist ähnlich wie in der Kindererziehung. Also ich glaube, dass die besten Eltern, die ich kenne, eine Sache verstanden haben. Sie widmen sich ihrem eigenen Charakter in dem Wissen, dass Kinder ihnen alles nachmachen, weil sie verstanden haben, dass sich transportiert, wer man ist und was man macht, nicht was man den anderen sagt. Und in dem Bild so glaube ich, dass es sich auch mit dem Glauben verhält. Ich widme mich meinem Innersten und meinen Glaubenssätzen in dem Wissen, dass sich das transportiert. Ich lege vergleichsweise wenig Wert darauf, zu gucken, was möchte ich damit sagen. Ich würde sogar sagen, das ist was ich zutiefst verachte. Ich gucke mir zum Beispiel sehr gerne Maler an und ich mag es nicht, wenn ich bei Malern den Auftragsgeber raussehe. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich das verachten gesagt habe, aber es gibt tatsächlich, wir waren schon in Ausstellungen, unglaublich gutes Handwerk, aber ich nehme ihm nicht ab, dass das seine Sicht ist, sondern da hat jemand die Sicht, in dem Fall war es ein Kirchenmaler, wo ich das Gefühl habe, ich sehe dich nicht, ich sehe nicht deine Sicht. Zum Beispiel ein positives Beispiel Rembrandt, wo ich das Gefühl habe, man kann ihn mögen oder nicht, aber er hat es geschafft, immer auch seine eigene Sicht auf die Dinge reinzugeben. Und natürlich weiß ich auch, dass selbst die Sixtinische Kapelle Auftragsarbeit ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das spürt man in der Musik und auch gerade, wo wir bei Influencern sind. Ich finde das sehr, sehr schwierig generell, wenn ich das Gefühl habe, jemand redet nicht einfach von Herzen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sondern geht diesen Umweg im Gehirn. Ich sage das jetzt, damit ich den Gedanke in dir trigger. Und das ist wirklich was, wo es mir ganz, ganz unwohl wird.
Ja, das ist wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, wenn man für eine Institution kommuniziert, ne? Und dann also für jemand anderen spricht, dann geht eben möglicherweise dieses Gefühl verloren, wenn man nicht selbst absoluter Überzeugungstäterin ist oder so dann, ne? Also wenn man nicht von selbst sprechen kann. Du hast ja eingangs gesagt, dass es dir mit den Gefühlen auch so wichtig ist. Also dass du ja Gefühle rausliest, also dass du auch so viel liest. Aufgrund der Emotionen, die du daran, ne, also die du rückkoppelst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so gut ausgedrückt habe. Aber
ganz
daran,
genau.
Daran musste ich gerade denken, an dieses, was hat jemand gefühlt, der etwas geschaffen hat, ne? Eine Kunst geschaffen hat oder so.
Ja, und das hast du aber schön gesagt, weil ich erst in den letzten Jahren ist mir eigentlich gelungen, das auch für mich selber zu sagen, auch gerade durch die Zusammenarbeit mit meinem Mentor, der jetzt sogar auch Manager ist, mal wirklich zu, was ist meine Superpower? Ich mag den Begriff, den er geprägt hat. Und das ist eigentlich, Gefühle in Worte zu fassen. Und das Bild, was ich da habe, ist wirklich, wenn man so einen Diamant hat, den muss man ja in Gold fassen, damit er nicht einfach runterfällt und man ihn trotzdem mit sich tragen kann. Und so habe ich das Gefühl, muss man Gedanken in Worte fassen, damit man sie überhaupt erleben kann. Und der schlimmste Schmerz ist eben der, der unsagbar schwer wiegt, wie das Wort das schon sagt. Und sobald man ein Problem, das weiß jeder, der das schon mal diesen Prozess durchgemacht hat, formulieren kann, ist es schon mehr als die Hälfte gelöst. Und zum Beispiel, es gibt auch Bücher, die ich immer wieder lese. Und eins ist, ich kann es nicht wirklich empfehlen, weil es sehr, sehr speziell ist. Sehr viele Leute würden es auch nicht mögen. Aber es ist das Per Anhalter durch die Galaxie. Und jeder, ich kann es nicht mehr hören, das ist dieses, ja, der Sinn des Lebens ist 42, das kann jeder nachplappern, aber es ist Kapitel 28, selbst wenn man das sollte man wirklich mal lesen, denn dieser Supercomputer, der ja der Schlauste, für den Schlausten gehalten wird, der ist so schlau, es ist fantastisch geschrieben, dass er sogar weiß, dass es noch einen Schlaueren gibt als ihn, so schlau ist dieser Computer, und der ja eine Million Jahre errechnet hat, den Sinn des Lebens, die Kritik ist aber dann, ihr stellt nicht die richtigen Fragen. Wie hängt das für mich mit Gefühlen zusammen? Das Lesen ist eigentlich für mich wie so eine Frage, die sie in mir hat. Und ich mache mich dann auf den Weg, weil ich gemerkt habe, das Wichtigste ist, und das ist auch diese Aussage des Computers, was ist das eigentlich für eine dumme Frage? Weil er fragt dann, was ist denn der Sinn des Lebens? Das wissen sie nicht. Und sagt ja, ihr solltet vielleicht das nächste Mal euch mehr Mühe geben, eine gute Frage zu stellen. Und dann, ich weiß nicht, darf man das spoilern? Oder
nee, ja, spoiler mal.
Spoiler mal, das ist so nice, weil er so mächtig ist. Er sagt dann, wie finden wir das denn raus, was diese Frage bedeutet? Und er erschafft dann eine Welt und er nennt sie Erde. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Humor, aber es ist auch sehr, sehr speziell. Aber trotzdem, oder das Gefühl ist für mich oft auch schon eine Frage, ein Sog. Ich habe das mal in einer Geschichte, die noch nicht veröffentlicht, gesagt, das ist wie eine, von einem Jungen, der nachts oft nicht schlafen kann, weil ihn eine Frage wach hält. So, dass er manchmal das Gefühl hat, er muss sie fast aushusten. Also so ist das bei mir manchmal. Ich habe dann eine Frage und habe das Gefühl, bis diese Frage, sie wird nie beantwortet sein, aber bis die sozusagen, ja, das ist was ich
gewinnt.
Ganz genau. Ich laufe eigentlich den ganzen Tag rum und mich beschäftigt irgendwas. Und da will ich zum Beispiel wissen, wie es sich mit dieser Sache nun verhält. Und dann laufe ich mit dieser Frage rum und das ist mir super wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Ja, jetzt bin ich von einem zum anderen gekommen.
Ja. So, als selbstständiger Musiker und Mitgeschäftsführer mit deinem Bruder zusammen mit Raketen Records, müsst ihr euch ja auch irgendwie verkaufen. Also wahrscheinlich, ihr seid lange jetzt schon in der Branche unterwegs, beide, und habt gute Kontakte, also ein stabiles Netzwerk, oder ist wahrscheinlich ein Geheimnis. Aber ihr habt auch eine Website, wo ihr auch einen Shop habt und Sachen verkauft. Was ist die Bedeutung von Marketing für dich und deine, ja, das ganze Unternehmen?
Ja, also ich habe tatsächlich das Wort verkaufen, ist ja so doppeldeutig. Und das ist mir immer was wichtig, dass ich das, ich weiß, dass ich, dass Dinge ihren Preis haben, weil sie ihren Wert haben. Und dass das nicht unabhängig voneinander oft funktionieren kann.
Weil sie sonst nicht mehr maßgeschneidert werden?
Maßgeschneidert und auch, weil es dann inflationär wird. Kommen wir nur mal auf die Musik. Ich beneide mich, dass ich noch mit dem Bus in den Karstadt gefahren bin, um mir die Aerosmith-CD zu holen. Dann konnte ich sie nur halb durchhören, weil dann im Bus sozusagen oder die Batterie leer gegangen ist.
Welche, die Nine Lives?
Es war der Soundtrack zu Armageddon.
Ah, okay.
Und heutzutage ist genau so, hey, ich habe Millionen Songs, aber es ist nicht mehr das Gleiche. Also es ist, Sachen brauchen ihren Preis, weil sie sonst inflationär werden. Und für mich ist auch ganz, ganz wichtig, dass ich ja sage, ich versuche wirklich das Wertvollste, was ich habe, mit mir zu teilen. Und es ist einfach ein Wissen, da sind wir wieder beim Feedback, um das langfristig machen zu können.
Das Wertvollste, was du hast, mit wem zu teilen?
Mit den Hörern.
Also du hast mit mir gesagt gerade.
Ach so, okay, ja. Ach so, ja, genau. Jetzt genau, in dem Fall ist es mit dir zu teilen. Also das ist mir ganz wichtig. Ich bin dann nicht jemand, der sagt, ich halte wertvolle Sachen oder Intimität zurück. Also sozusagen das, was mich wirklich bewegt. Das Marketing und Werbung, das finde ich schon mal ganz wichtig, dass man das auseinanderhält. Das ist auch in Deutschland unfassbar, dass es da eigentlich das Wort, also nur Werbung gibt im Deutschen. Das sind ja erstmal zwei komplett unterschiedliche Sachen, die natürlich fließende, auch wenn der Übergang fließend ist, zu reagieren, wie sich Sachen verändert haben, das mussten wir natürlich schon. Einfach zu gucken, okay, jetzt wirklich der Markt, wir konnten nicht mehr live spielen und da muss man schauen, wie man Einnahmen generiert. Und das andere ist, würde ich sagen, ist Präsentation. Da bin ich mir bewusst, dass ich da immer noch viel zu romantisch bin. Ich investiere sehr viel Zeit in das Schreiben von Liedern. Immer noch in dieser romantischen Hoffnung, dass Leute das schon zu schätzen wissen. Und für mich ist das eben ganz, ganz wichtig auch, dass ich die Musik nach wie vor, dass das meine Kunst ist, für die ich stehe, dass ich die Lieder so meine. Und dann erst im zweiten Schritt gibt ja dieses Hutprinzip. Dann gibt es natürlich diesen Tag auch in der Woche oder manchmal auch zwei, wo ich sage, okay, damit andere das jetzt aber hören können, muss man dann so unromantische Sachen machen, wie das nochmal ins Mikrofon singen, die Files auch rüberschicken, die Dateien.
Das Hutprinzip ist, ich setze mir heute nicht den Samuel Harfst Künstlerhut auf, sondern den, okay.
Genau, weil ich habe permanenten Output. Also das ist, auch für mich war das ganz wichtig zu wissen, dass das gar nicht nur gut ist. Ich bin hyperkreativ. Ich komme, wie ein guter Freund das über mich gesagt hat, du kommst von Arschbacken auf Kuchenbacken. und das ist, muss ich tatsächlich dann lernen. Fand ich auch ganz toll. Matthias Riedel, der dann immer sagt, das ist eine tolle Idee, schreib dir eine Notiz, aber jetzt trotzdem muss der Song dahin. Aber da ist für mich auch wieder wichtig, dass das eigentlich kein Widerspruch ist, sondern damit ein Song irgendwann hörbar wird auf Spotify oder auf der Bühne landet oder auf einem Album, gibt es dann einfach einen Prozess und das ist dann, wo Kunst und das Kunsthandwerk eben zusammenkommt. Und das ist, wie sich das dann wieder zusammen in den Arm nimmt. Weil ich habe das ja schon mal gesagt, wenn ich jetzt einfach nur Geld verdienen würde, möchte, dann werde ich das nicht mit meiner Kunst machen, die mir wirklich heilig ist und die mir wichtig ist. Dann wäre es für mich, glaube ich, schöner zu sagen, ich mache einen ganz anderen Beruf und mache die Musik nur aus Leidenschaft. Aber ich bin nicht bereit, mir das, was mir so kostbar ist, einfach nur durch so eine Marketing-Strategie durchzujagen.
Genau, aber trotzdem gibt es eine.
Es gibt, aber das ist für mich einmal wichtig, dass das zum Teil auch mit anderen entwickeln wird. Und hinter all dem steht tatsächlich, wie gelingt es mir, etwas Wertvolles zu teilen. Deswegen, für mich fühlt sich danach an, und das ist immer das Wissen. Und wenn ich das nicht zum Beispiel auf Social Media teile, dann erfahren Leute nichts davon. Leute, die nicht mehr beim Autofahren auf Konzertplakate gucken. Deswegen, ich glaube, die Intention dahinter ist bei mir nach wie vor das Teilen. Das meine ich. Andere Leute sehen dann oft eine Marketingstrategie dahinter, die entspringt aber so oft nicht mir. Zum Beispiel mit Samuel und Samuel werden wir im Oktober wieder unterwegs sein. Und da haben Leute Samuel auch Koch, das ja. Mit Samuel Koch. Da haben auch Leute gesagt: Boah, das ist ja mega. Wir hatten das Konzept geschrieben, ist ja genial. Dann haben wir gesagt: Es war wirklich so, ich saß dort mit einem Freund, das ist einfach der Sammy, und wir wollten auf Tour gehen, damit wir uns nicht aus den Augen verlieren. Das ist einfach so. Natürlich, wenn man das formuliert und das ist ja wieder in eine Form bringt, anderen kam das dann vor wie ein Marketing-Trick. Kann ich aber von Herzen sagen, es war nicht so. Und ein Werber, das war wirklich interessant, der hat gesagt, sehr, sehr gut. Die haben dir auch gesagt, du sollst das so erzählen. Und es gibt dann einfach Leute, aber und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Es geht auch da wieder das mit in Worte fassen, greifbar machen. Für mich ist zum Beispiel auch Werbung, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Da mag ich eigentlich mehr Kommunikationsdesign. Klingt zwar nicht so schön, aber wie gelingt es mir, etwas zu kommunizieren? Und das ist immer mein Anliegen. Und das ist, was für mich der Werbung vorausgeht. Und wo ich auch sage, da weiß ich gerade bei jüngeren Künstlern, die noch stärker in der Gefahr stehen, da bös aufs Glatteis zu gehen, weil, um in dem Bild zu bleiben, die eine unglaubliche Reichweite haben. Tausende Leute schenken ihnen ein Herzchen, aber sie können nicht davon leben, weil sie alles kostenlos anbieten. Und das muss man auch noch sagen, das ist verrückt. Ich war immer wieder mal, bin ich auf Konferenzen, ich liebe das. Und dann merkt man, dass tatsächlich auch sehr oft Leute, die in Anführungszeichen nur auf Social Media gut sind, wo man eben 100 Takes hat, wo man pudern kann und einen Filter hat, das oft nicht live auf die Bühne bringen können. Es gibt natürlich auch Leute, die beides beherrschen, aber so wie es eben auch Leute gibt, wo man bei einem Konzert sagt oder einem Gottesdienst oder einem Vortrag, wow, und dann geht man auf Social Media und das ist total schlecht, habe ich schon gemerkt. Der Preis, den Leute bezahlen, ist eben auch oft das, dass sie sich in einer anderen Welt sehr gut auskennen. Und wo ich auch gesehen habe, was diese Menschen alles opfern. In der Gegenwart, wo man dann sagt, boah, muss jetzt die ganze Zeit hier eine Kamera sein. Also das, ich habe tatsächlich auch sehr gute Freunde, die wesentlich mehr Reichweite haben als ich. Aber ich sage dann irgendwann so, jetzt muss das Handy ausbleiben, weil genau das, wenn ich immer weiß, jemand kann von hinten oder vorne filmen, dann finden ja nicht dieselben Gespräche statt. Und auch da, deswegen ist mir es immer wichtig, da wieder, dass ich das teile. Und das hat mir auch meine Freundin, die meine liebe Catherine aus Hamburg gesagt, keep sharing, keep sharing. Und das war für mich eigentlich das größte Argument, mich manchmal auszuräumen. Teil das, du hast den Luxus, viele Leute zu kennen, wertvolle Gedanken zu haben. Und deswegen steht für mich alles dieses, wirklich das Teilen und nicht das Bewerben.
Mhm. Ja, ich musste gerade an dein Zitat denken, als du gesagt hast, die jungen Künstler, die vielleicht nicht mehr, also vielleicht ganz viele Follower haben und Herzchen, aber nicht irgendwie davon leben können, musste ich gerade dran denken, an das, was du in einem Podcast gesagt hast neulich. Ich mach's nicht mehr für die Klatscher, sondern für dich selbst. Und dann kommt es wieder zurück zu deiner Superpower. Ne? Mhm. Also was ist es eigentlich, das, was den Wert gibt? Und zu dem Gedanken mit der Inflation. Ja. Also ich glaube, jetzt haben wir so einen ganz guten Kreis hier gerade.
Das stimmt.
Ja, also nichts inflationär hergeben, aber teilen. Ja.
Und das würde ich auch wirklich sagen, dass man, auch wenn ich mich da unbeliebt mache, es ist auch ein großer Raub, der da stattfindet. Es gibt so die besten Vorträge auch da wieder. Die absoluten Spezialisten, die gehen so sehr ins Detail, da hat dann so ein Vortrag manchmal nur ein paar tausend Klicks, weil man das auch nicht hören will, wie krass das ist. Aber die Entwickler, die dahinter stehen, die sind eben so ausgebufft, dass die sagen, guck mal, das Prinzip Geld, wie verrückt das schon ist, wie genial war das denn, wir geben den Leuten Geld und der 50-Euro-Schein hat fast die gleiche emotionale Reaktion im Gehirn wie der 50-Euro-Schein vor 10 Jahren, obwohl er dann vielleicht nur noch 30 Euro wert ist, wenn du weißt, was ich meine. Aber die emotionale Bindung ist immer noch ein 50er. Genial, wir müssen den Leuten immer weniger geben. Das ist ja, also, was dahinter steckt. Und die Entwickler, die das mittlerweile auch in manchen Foren öffentlich sagen, haben gesagt, wie könnten wir das noch weiter auf die Spitze treiben? Warum wirkt denn der 50-Euro-Schein? Weil das eine Art der Wertschätzung ist. Warum geben wir den Leuten nicht nur das, was im Gehirn das triggert, die Wertschätzung? Und das muss man einfach mal ganz deutlich auch sagen, mit wir bauen die Community von Insta und Facebook und nur begrenzt die eigene, denn es wird ja nicht jedem angezeigt. Und ich glaube, das ist auch, wenn man sich da unbeliebt macht, das ist wirklich für mich ein ganz großer Schmerz dann auch zu sehen, dass Leute richtig viel investieren und am Ende des Tages nicht von leben können und auch, wie das John Maxwell so schön gesagt hat, verwechsel niemals Aktivität mit Produktivität. Dass es eben sehr viele Leute gibt, die unglaublich erfolgreich sind, sehr viel Einfluss haben und eben nicht auf Social Media sind. Und im Idealfall ist es eben genau so, dass man Social Media, wie ich es eben schon gesagt habe, als eine Sammlung von seinen liebsten Menschen hat, von Leuten, die einem wirklich was bedeuten. So ist es zumindest bei mir. Und dann versteht, es muss dann aber noch was in der echten Welt passieren. Und da habe ich schon das Gefühl, da wird eben, und das auf diesen Punkt möchte ich eben auch ganz bewusst, das ist nicht nur so zufällig, sondern die Designer davon wissen ganz genau, was die machen. Das bunte Farben ist ja logisch. Warum wollen wir immer auf ein Handy gucken?
Ja, weil sich
stell dir vor, in einem Wald würde so eine bunte Kreatur, würde jeder hinschauen. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen. Und da kommen wir vielleicht auf Werbung. Ich hatte, habe nämlich das Glück, wirklich ganz, ganz tolle Werber als Freunde zu haben. Und die sagen eben, die einzigste Chance, dass Werbung nicht so stark wirkt, ist, sich bewusst zu machen, wie stark sie auf einen wirkt. Und zu denken, nein, das beeinflusst mich nicht, wie die Leute aussehen. Das ist sozusagen, das öffnet diesem großen Raub der und dieser großen Ausbeute, die eben auch Teil davon ist, öffnet das alle Türen, wenn man denkt, mir passiert das nicht. Und ich bin nicht anfällig dafür.
Ach, es passiert so vielen von uns, ne? Also, ich meine, das ist gerade, finde ich, eine der größten Herausforderungen auch. Mhm. Dieses von der, dieses, da sind wir bei dem Thema, wir ist eins. Mhm. Weil du ja auch oft, weil wir Oxytocin und Dopamin hatten. Mhm. Und du dort in, also ich glaube, eins ist ja auch, Gemeinschaft zu erleben. Und du siehst dann da Menschen, die dir dann, es gibt, glaube ich, parasoziale Beziehungen, die sind dir ganz vertraut. Mhm. Ne? Aber das ist ja anders als die Beziehung schon dennoch, die du mit Menschen um dich herum erleben kannst, weil es ja eine, auch eine, in der Digitalität eine Entkörperlichung ja doch gibt.
100%.
Und vermeintlich bist du dort aufgehoben, weil du dich da kennst und du siehst immer wieder die gleichen. Mhm. Aber es wird dir wahrscheinlich niemals letztlich dann in deinem nahen Umfeld das, so diese Realität geben. Und da kommt ja auch, glaube ich, diese Depression her, die viele Jugendliche ja jetzt auch haben. Ne? Bei Mädchen wird man, gibt es ja Studien zu, dass es mehr Depressionen gibt, aufgrund von Social Media. So.
Ja.
Und es geht ja aber darum, dass wir einen Umgang damit finden. Deswegen, wir werden das nicht los, geht nicht darum zu sagen, wir dürfen jetzt kein Social Media haben, wir müssen es verteufeln, sondern natürlich haben diese Unternehmen haben ein Interesse daran, uns als ihre Ware zu begreifen. Mhm. Und wir machen Content für diese Unternehmen. Und deswegen können viele damit nicht verdienen, Geld verdienen, sondern andere verdienen damit. Mhm. Ne? Aber deswegen ist es so wichtig, finde ich, immer wieder zu überlegen, was kann das für uns sein? Wo ist es, also deswegen auch dieser Podcast, ne? Ja. Wo ist es ein Werkzeug, das wir benutzen können und nicht, dass wir benutzt werden?
Ja.
So.
Und da müssen wir vielleicht echt nochmal dann auch auf Pavlov zu sprechen kommen. Und für die Leute, die es nicht kennen, das ist, war eben ein Experiment mit einem Hund. Immer wenn man ihn gefüttert hat, hat man ein Glöckchen mit einem Glöckchen geklingelt. Und wenn das irgendwann hat dann der Speichelfluss bei dem Hund eingesetzt, wenn man nur das Glöckchen geklingelt hat. Und das Bild mag ich eben so in Bezug auf Social Media, weil ich das Gefühl habe, es ist aktueller denn je. Ja, du hast das Gefühl, du hast gegessen, aber vergiss nicht, nur weil das Glöckchen klingelt, kann der Hund trotzdem, er hat zwar das, der Speichelfluss geht an, weil er denkt, er bekommt zu essen, aber er kann trotzdem verhungern. Und ich glaube, das ist das, was man, wo ich auch sagen muss, das sollte man einfach wissen. Das ist gut und tatsächlich mögen Leute auch was für dich. Aber das, die, wenn es dich mal wirklich aus der Kurve haut, dann kann aus meiner Erfahrung doch nichts den Freund oder die Freundin ersetzen, die wirklich da für einen ist oder den Arm um einen legt. Und deswegen, genau, Social Media ist wie so oft nicht fest, sondern das, was wir draus machen. Und das, ich glaube, das ist einfach wichtig, das immer zu wissen, ach krass, das hat das jetzt getriggert. Und ich habe die Leute so nah gesehen, ich könnte schwören, die würden mich kennen, aber tun sie nicht, weil die haben jeden so angeguckt. Sich das auch mal wirklich ganz bewusst zu machen.
Ja, und wenn man dann sagt, als Kirche zum Beispiel oder als Kirchengemeinde oder wer auch immer dann Social Media macht, ne, wir erzählen was von Gemeinschaft und wir sind da, dann muss man eben auch sagen, okay, ich bin auch auf Social Media der Freund oder die Freundin, die da ist und wenn du mir eine Direktnachricht schreibst, dann bin ich auch da, weil sonst ist es ja auch nicht glaubwürdig, ne, was wir da erzählen.
Ja. Also, und ich mag den Begriff, also ich will nicht sagen, dass ich den geprägt habe, weil fast alles, was man sagt, hat schon mal vorher jemand gesagt hat, es gibt ja dieses, man kann es kaum mehr hören, der Call to Action. Für mich in meinem Kopf ist es immer Call to Reality. Also wirklich auch mal genau das, hey, das ist das Essen hier. Vergiss aber auch nicht, dich gesund zu ernähren. Und wenn du eben Chips isst, während du dir was über Ernährung anguckst, auf deinen Körper wirken die Chips mehr als das, was du anguckst. Auch wenn dein Gehirn schwören könnte, dass du den Salat isst.
Das wäre jetzt auch was für Neurowissenschaftler, weil es gibt ja schon so Studien, dass man schon auch mental so ein bisschen trainieren kann. Ne? Mhm. Wenn du auf der Couch sitzt und dir vorstellst, du bewegst deinen Bizeps, dann trainierst du den tatsächlich mehr, als wenn du da einfach nur sitzt.
Mhm. Das stimmt. Ja.
Aber das musst du dann schon auch hypnotisch durchziehen in der Trance. So, wir haben richtig lange schon geredet. Es gibt zwei Fragen, die wir allen unseren Gästen immer stellen, Claudius und ich. Und die eine ist, eine Ergänzungsfrage. Digitale Kirche ist... Punkt, Punkt, Punkt. Puh, das kam kam jetzt so unvermittelt.
Oh mein. Ich antworte mal mit Helmut Schmidt, der gesagt hat, man soll sich auf seine alten Tage keine neuen Feinde machen.
Okay, schöne Antwort. Hatten wir so noch nicht. Jetzt noch eine, die zweite Frage. Wenn du eine Bühne hättest, kannst du dir ungefähr vorstellen, ne? Die darfst du dir aber selbst aussuchen. Mhm. Also du darfst aussuchen, wo die steht und wie die aussieht. Und du darfst dir dein Publikum aussuchen. Jede Person. Über welches Thema würdest du sprechen?
Witzig, als du gesagt hast, wo ich habe ich das visualisiert, da habe ich gedacht, am See. Und tatsächlich genau die Leute würde ich gerne haben, die wirklich mich immer gehört haben. Das hat mich jetzt selber sogar gefreut und erstaunt zugleich. Ich gemerkt habe, ich würde mir genau die Leute wünschen, die wirklich schon immer kommen. Über welches Thema würde ich reden? Das finde ich das Schöne, dass ich das nicht weiß. Sondern ich mag es, auf das einzugehen, was im Raum passiert.
Was wäre es jetzt, in diesem Moment?
Was wäre es jetzt, wenn ich für dich spielen würde?
Okay, komm, dann bin ich dein Publikum.
Wenn jetzt du das Publikum wärst, was wäre das Thema? Ja, über den wahren Kern zwischen Nullen und Einsen.
Okay. Ich habe was zum Nachdenken während der Heimfahrt. Alles klar, dankeschön. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Danke für das lange, schöne Gespräch.
Schön, dass du hier warst.
Das war der Yid-Podcast. Herzlichen Dank, lieber Samuel. Und liebe ZuhörerInnen, bleibt noch dran für den Folgehype. Und wenn ihr Lust habt, abonniert diesen Podcast und unseren Yid-Newsletter mit Social-Media-Tipps und Tricks über Yid-Newsletter. Eine Sache wolltest du noch sagen?
Ja, ich würde sagen, jetzt noch schöner, aber das kannst du ja vielleicht meinen.
Mach.
Über den wahren Kern zwischen den Zeilen.
Über den wahren Kern zwischen den Zeilen? Mhm. Und das war jetzt die Antwort,
ja, auf die letzte Frage. Ja, die Antwort besser als zwischen 0 und 1.
Achso. Okay, ist schon. Ja.
Hallo, ich bin Uli Nefken, ich bin Ulosch im Netz, habe an der Filmakademie Ludwigsburg studiert und arbeite jetzt bei der Evangelischen Landeskirche in Baden im Bereich digitale Kirche. Und seit meinem Studium oder beziehungsweise während meinem Studium habe ich sehr viel über Film, Musik und Urheberrecht irgendwie gelernt. Und um dort irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben, möchte ich jetzt die Rechtsbelehrung empfehlen, der Podcast mit dem Kollegen Schwanke und so weiter, wo man einfach bei allen Rechtsthemen auf dem Laufenden bleibt und nicht wartet, bis der erste Abmahnanwalt vor der Tür steht.